Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Jubilare, liebe Festgemeinde, vor ziemlich genau 26 Jahren, im September 1996, begann für euch, liebe Jubilare, im Gemeindehaus in Feilitsch der Konfirmandenunterricht nach einem vorlaufenden Jahr Präparandenunterricht. Wir beschäftigten uns mit wichtigen Themen unseres christlichen Glaubens und einige davon wurden von euch beim Vorstellungsgottesdienst in Kurzreferaten der Kirchengemeinde vorgestellt. So etwa die Antwort auf die Fragen: Warum überhaupt Konfirmation? Oder wieso ist für Christen der Gottesdienst wichtig? Wir machten uns Gedanken über Spuren, die auf Gott hinweisen in dieser Welt und über die Frage, warum musste Jesus leiden und sterben? Im Glauben an Jesu Auferstehung erkannten wir, was Mut und Zuversicht im Leben erschließt. Soweit einige Beispiele aus dem Vorstellungsgottesdienst am 31. März 1997, dem Ostermontag damals. Am Sonntag darauf, am 6. April 1997, fand dann eure Konfirmation statt. Entscheidende Anstöße zum Glauben erfuhren viele von euch bei den Haselbach-Freizeiten und ich denke gerne zurück. Als ich so überlegte, wer war da besonders auffällig, fiel mir niemand ein. Also ihr wart scheint es eine besonders anständige Truppe, die weder nachts noch sonst irgendwo Erregung herausforderte. Und gestern haben wir erlebt, wie viel Freude auch in eurer Mitte ist. Das hat mir richtig Spaß gemacht, bei euch zu sein. Ich denke, viele von euch erinnern sich an diese Freizeiten in Freude und Dankbarkeit. Auch ich. Ich bin ja manchmal noch im Rahmen der Landessynode nach Haselbach hinterher gekommen und ich wurde immer wieder daran erinnert, wie viel hier auch passiert ist. Ich war ja vorgetrogen schon mit den Köditzern dort zu Freizeiten und habe also insgesamt 25 Freizeiten in Haselbach halten dürfen. Eine ganze Reihe von euch nahm dann nach der Konfirmation am Freitagskreis teil, der für manche eine weitere Vertiefung und Festigung ihres Glaubens brachte. Manche wurden Mitarbeiter in der Jugendarbeit oder im Kindergottesdienst und gaben so das Selbstempfangene wieder an andere weiter. Für vieles von dem bin ich und sind andere in der Gemeinde Gott sehr dankbar und es erfüllt mich mit großer Freude, heute mit euch zusammen und mit Pfarrer Amerell diesen Festgottesdienst feiern zu dürfen. Der Predigttext für diesen Sonntag ist Galater 5, Vers 28 bis Kapitel 6, Vers 10. Und er soll uns für euren und unseren Glaubensweg Kraft und Mut erschließen. Ich habe heute früh noch mal 10 Übersetzungen durchgegangen, weil das ein relativ schwieriger Text ist und habe dann überlegt, welche Textlesung ist einigermaßen verständlich, auch für Leute, die nicht in theologischen Fachbegriffen zu Hause sind. Ich habe dann die gute Nachricht gewählt, weil mir die noch am menschlichsten vorkam in diesem Zusammenhang. Ich lese also den Bibeltext. Gott hat uns durch seinen Geist ein neues Leben geschenkt. Nun soll dieser Geist auch unser Leben bestimmen. Prahlerei, Geltungssucht und Neid haben aber darin keinen Platz mehr. Auch wenn ihr jemand bei einem Vergehen ertappt, Brüder und Schwestern, müsst ihr zeigen, dass euch Gottes Geist leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht und Liebe wieder auf den rechten Weg. Passt auf, dass ihr nicht selbst zu Fall kommt. Einer soll dem anderen helfen, seine Lasten zu tragen. So lebt ihr nach dem Gesetz, das Christus gegeben hat. Wer sich über den anderen erhebt, obwohl er doch gar keine Ursache dazu hat, betrügt sich selbst. Jeder soll darauf achten, dass sein eigenes Tun vor Gott bestehen kann. Dann wird er nicht damit groß tun, dass er vielleicht besser ist als andere. Jeder wird einmal für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen. Wer im christlichen Glauben unterrichtet wird, soll als Gegenleistung seinem Lehrer von dem, was er besitzt, etwas abgeben. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Wer sich auf seine eigenen Fähigkeiten verlässt, wird den Tod ernten. Wer sich von Gottes Geist leiten lässt, wird unvergängliches Leben ernten. Wir wollen nicht müde werden, das Gute zu tun. Wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Liebe erweisen, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, öffne uns dein Wort und schenke uns reichen Segen durch dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, in den Gemeinden Galatiens, an denen der Galaterbrief gerichtet ist, war einiges los. Da waren Christen, die forderten, jeder echte Christ muss alle Gebote und Ordnungen des Alten Testaments erfüllen. Nur so kann er Rettung vor dem Zorn Gottes erreichen. An den sichtbaren guten Taten sind deshalb echte Gläubige zu erkennen. So ganz nebenbei und in aller Bescheidheit wiesen sie dann auf ihre eigenen guten Taten hin und stellten so sicher, dass sie jedenfalls gute Gläubige sind und deshalb allgemeine Anerkennung verdienen. Andere hielten dagegen, dass es doch vor allem auf den Besitz des Heiligen Geistes ankäme. Dessen Gegenwart zeige sich etwa im Zungenreden, in Wundertaten, in erstaunlichen Vollmachtserweisen. Paulus versucht mit seinem Brief an die galatischen Gemeinden zu zeigen, dass christliche Freiheit ein Geschenk des Heiligen Geistes ist und dass alles darauf ankommt, dass nunmehr alle vom Heiligen Geist Erfüllten auch aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Denn die praktische Verwirklichung des Lebens aus dem Heiligen Geist bewahrt die Geretteten zum ewigen Leben. An wichtigen Beispielen zeigt Paulus, wie sich geistgewirktes Glaubensleben entfaltet. Geisterfülltes Leben verzichtet auf herausfordernde Selbstdarstellung. In der Freiheit des Geistes sind Christen nicht mehr auf öffentlichen Ruhm oder Anerkennung anderer Menschen angewiesen. Sie stehen nicht mehr unter dem Zwang, sich selbstständig wichtig zu machen oder zur Geltung zu bringen. Sie wissen, dass sie ihre Glaubensfreiheit allein dem Opfer Christi am Kreuz verdanken, dessen heilbringende Wirkung ihnen der Geist Gottes erschlossen hat. Deshalb rühmen sie Gottes große Taten in Christus und bezeugen das Handeln Gottes in ihrem Leben. Gottes Wirken durch seinen Geist ist Inhalt des rechten christlichen Rühmens. Jedes persönliche Rühmen, das auf Bewunderung der eigenen Person aus ist, bewirkt Herausforderung und Provokation. Der Ruhmsüchtige provoziert in seiner vermeintlichen oder wirklichen Überlegenheit den anderen Menschen zu ebensolcher Eitelkeit. Damit wird die Liebesgemeinschaft der Gläubigen ernsthaft bedroht. Konkurrenzkampf und Rollenkonflikte entbrennen, Rivalitäten und Spannungen belasten dann die Liebesgemeinschaft der Gläubigen. Ähnlich wirkt der Geltungsdrang in seiner gehemmten Form als Neid. Im Neid spricht sich oft die unterbundene Geltungssucht aus. Wenn ein auf Ruhm begieriger Mensch sich dem anderen unterlegen fühlt oder aus anderen Gründen seinen Geltungsdrang nicht offen äußern kann, so ist die Ruhmsucht die aktive und der Neid die passive Form egozentrischer Geltungssucht. Beide stehen dem Leben aus der Kraft des Geistes entgegen. Denn im Hören auf die Stimme des Geistes wird der Christ von Selbstliebe befreit und lernt, von sich selbst abzusehen, um vom Ansehen Gottes zu leben. Geisterfüllte Christen provozieren nach Paulus weder den anderen noch sich selbst zum eigenen Ruhm. Sie lassen vielmehr jedem sein eigenes Ansehen und sind zufrieden mit dem Ansehen, das ihnen von Gott gegeben ist. Geisterfülltes Leben bewährt sich im seelsorgerlichen Umgang mit Versagen. Paulus geht von dem Fall aus, dass in der Gemeinde ein Christ bei einer sündigen Tat gesehen worden ist. Einer aus der Gemeinde hat also etwas getan, was für alle anerkanntermaßen sündig war. Sein Fehlverhalten ist offen und deshalb bekannt. Geisterfüllte Christen sollen sich nun dadurch bewähren, dass sie dem gefallenen Bruder oder der gefallenen Schwester so beistehen, dass er oder sie wieder auf die Beine kommen und durch diese erfahrbare Liebe neuen Mut zu einem guten Neuanfang fassen. Paulus ermahnt also, steht so zu dem gefallenen Bruder oder der gefallenen Schwester, dass er oder sie mit seinem Fehler zurechtkommt. Euer Verhalten soll dem anderen Gottes vergebende Liebe und Güte wahrnehmbar machen. Solche Güte und Barmherzigkeit lernt ihr vor allem dann, wenn ihr euer eigenes Leben selbst mit Gottes Maßstab prüft. Dann wird euch bewusst, wie leicht ihr selber versagt, wie oft ihr dem Gebot der Liebe zu Gott und dem Gebot der Nächstenliebe nicht entsprecht. Ja, ihr erkennt dann, dass jeder von euch täglich allein von der vergebenden Liebe, Güte und Barmherzigkeit Gottes lebt. Dann könnt ihr der Versuchung widerstehen, dem sündigen Gemeindeglied im zornigen Eifer oder pharisäischem Hochmut zu begegnen. Allzu leicht könntet ihr sonst als selbstgefällige Richter zu Angeklagten vor Gottes Richterstuhl werden. Paulus macht deutlich, dass jedes Glied der Gemeinde seine besondere Last für das Gemeindeleben einbringt. Weil wir alle in unserem Herzen mancherlei Bosheit haben und unser Glaube schwach ist, brauchen wir den Beistand anderer Christen. Und genau so will Gottes Geist seine Gemeinde am Leben und lebendiger halten. Weil die Kirche um die moralische Gebrechlichkeit ihrer Glieder weiß, ist sie frei zur Güte und Barmherzigkeit, oder sagen wir vorsichtiger, sollte sie es sein. Wenn jeder einzelne Christ die Last erkennt, die seine Person anderen Christen auferlegt, dann wächst in ihm die Bereitschaft, in Güte auch anderen Menschen bei ihren Lasten zu helfen. Sicher, das kann manchmal zu enormen Belastungen führen. Aber das Wissen um die Belastung, die ich selbst für Christus und für die anderen Gemeindeglieder darstelle, befreit mich immer neu auch zum weiteren Mittragen und zum Ertragen anderer. Und es ist gut, wenn man eine Spannung hat mit einem anderen Menschen, oft in der Ehe, dass man erstmal nachdenkt, was mache ich falsch? Wer diese Frage nicht vorher beantwortet, der ist zu einem ordentlichen Versöhnungsgespräch auch nicht bereit. Und wir alle finden, wenn wir gewissenhaft prüfen, eine Menge, wo wir sagen müssen, ist eigentlich toll, wie mich mein Ehepartner oder dieser andere Mensch aushält. Verurteilen ist leicht, aber diesen Weg zu gehen ist zwar schwieriger, aber auch viel mehr mit Freude verbunden. In den letzten Versen unseres Textes betont Paulus mit allem Nachdruck, allein in der Praxis geistgeprägten Lebens bewahrt ihr die euch geschenkte Rettung in Christus. Paulus warnt die galatischen Christen davor, durch ihren Lebenswandel Gott zu verspotten. Wer sich als Christ bezeichnet, aber sich nicht vom Geist Gottes zu einem zeugnishaften Leben leiten lässt, auch wenn es bruchstückhaft bleibt, der ist Anlass für die Feinde Gottes zur Verspottung Gottes und seiner Gemeinde. Deshalb mahnt Paulus irret euch nicht, Gott lässt sich von euch nicht lächerlich machen. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott wird lächerlich gemacht, wenn wir uns rühmen, den Geist Gottes zu haben, aber uns seinem Wirken verschließen oder widersetzen. Solche Verachtung des Geistes Gottes wird sich an uns selbst auswirken. So lässt Gott den Menschen in seinen Taten sich selbst sein Geschick besorgen. Alle bösen Taten, alle Sünde ist wie ein Boomerang, der erst von uns weggeht und dann zurückkehrt und uns selbst am meisten trifft. Und das sollte man berücksichtigen. Wir selber schaden uns durch das, was wir anderen antun. Zwei Möglichkeiten des Säens beschreibt Paulus. Das Säen auf das eigene Fleisch und das Säen auf dem Geist. Was meint der Apostel mit diesen Aussagen? Sicher nicht, dass er uns zu veganem Essen einladen möchte, also so quasi das Setzen auf das Fleisch jetzt durch Pflanzen ersetzt wird. Fleischliches Säen oder Säen auf das eigene Fleisch geschieht dadurch, dass ich mein Leben auf meine eigenen Fähigkeiten, mein Können, mein Wissen, meine sportlichen Erfolge, meine beruflichen Leistungen oder mein Ansehen bei anderen Menschen aufbaue und darauf mein ganzes Vertrauen setze. Ich glaube dann, dass ich mein Leben doch sehen lassen kann und bin überzeugt, dass mein Leben im Großen und Ganzen vor meinen Mitmenschen und vor Gott bestehen kann. Wer so auf sich selbst, auf sein eigenes Dasein setzt, wird das ernten, was von seinem Dasein dann vor Gott wirklich bestehen kann. Das aber bedeutet, er wird mit seinem falschen Vertrauen auf seine eigene Güte Gottes Nein und damit sein Verderben ernten. Denn kein Fleisch, kein menschliches Verhalten kann sich vor Gott als heilig und gut erweisen. Alles menschliche Rühmen und Brüsten fällt vor Gottes Heiligkeit in sich zusammen. Wer sich auf sich selbst verlässt, der ist am Ende völlig verlassen. Wer macht, was ihm passt, der passt ganz und gar nicht in Gottes Reich. Geistliches Säen oder Säen auf den Geist aber geschieht dadurch, dass ich Gottes Urteil über mein Leben höre und annehme. Du bist ein Rebell gegen deinen Schöpfer. Du bist ein verlorener Sünder und stehst vor deinem Gott in einem katastrophalen Defizit. Aber dafür ist Jesus Christus ins Leiden und ans Kreuz gegangen. In Christus kannst du Vergebung und neues Leben empfangen, egal was auch immer für einen schuldig belastet. In Christus wirst du Glied der Gemeinde, in Christus empfängst du den lebensschaffenden Geist Gottes. Nun aber höre auf Gottes Geist, der in Gottes Wort, in der Predigt, im Gespräch des Glaubens mit anderen Christen sich entfalten will und zu uns reden möchte. Lass dich in den Versammlungen der Gemeinde im Glauben stärken und lebe nach den Weisungen des Geistes Gottes. Dann wirst du, dann werden wir ewiges Leben haben und behalten. Weil heute durch Wohlstand und menschliche Überheblichkeit die Belastungen der wenigen gehorsamen Christen in unseren Gemeinden sehr angewachsen sind, gilt uns die Mahnung des Paulus besonders. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zur rechten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Der Dienst für Jesus Christus kann müde machen, aber unter der Wirkung des Geistes und durch den Beistand der Geschwister ist es möglich, dass die wenigen treuen Christen ihr Leben im Geist vollführen und allem privatisierenden Rückzug in ein frommes Ghetto entsagen. Nur so sind sie in der Lage, in Wort und Tat vollmächtige Botschafter Jesu Christi in der Kraft des Geistes zu sein. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Es ist ja oft ganz einfach, anderen in dieser Weise zu helfen. Wenn wir davon erzählen, was Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und mir war es ein hilfreicher Ratschlag von einem meiner Seelsorger am Anfang meines Glaubenslebens, dass er mir sagte, er legt dir ein Tagebuch an und schreibe an jedem Abend all das rein, was du heute mit Gott erlebt hast. Und wenn ich niedergeschlagen war und nicht mehr ein- und aus wusste, dann habe ich mein Tagebuch herangezogen und habe gestaunt, was Gott alles in den letzten Wochen in meinem Leben Großartiges getan hat. Und da wurde mein Herz wieder froh und frei und ich war ein ganzes Stück weg von diesem Niedergeschlagensein. Ich möchte euch Mut machen. Denkt an all das, ob in Haselbach oder später, was ihr mit Gott erlebt habt. Und seid dafür dankbar. Aber vergesst es nicht. Denn diese guten Taten Gottes sind ein hoffnungsvolles Zeichen in Zeiten, wo wir niedergeschlagen sind. Und dazu möchte ich allen Mut machen. Amen.